NDR Info. Das Forum.
Die neue Seidenstraße wächst. Meter für Meter, Kilometer für Kilometer.
Die neue Seidenstraße, Chinas Prestigeprojekt. Kern der chinesischen Außenpolitik. Ein wirtschafts- und geopolitisches Megaprojekt. Peking will ein Handelsnetz zwischen Asien, Afrika und Europa spannen. Rund 70 Länder sind in das Projekt mittlerweile eingebunden. China baut Straßen, Pipelines, Häfen, verspricht Investitionen und Entwicklung. Etwa in Kirgisistan, einem seiner kleinen Nachbarländer. Wie die Menschen dort das Projekt Neue Seidenstraße erleben, schildert Birgit Wetzel.
Hier mit Spitzhacke und Schaufel, dort mit großem Gerät wird an den neuen Wegen und Straßen gebaut, die Europa und China verbinden sollen. In Bischkek, der Hauptstadt von Kirgisistan, gibt es schon lange viele Verbindungen nach China. Zum großen, direkten Nachbarn im Osten.
Die frühere Sowjetrepublik Kirgisistan erklärte am 31. August 1991 ihre Unabhängigkeit. Die Parlamentarische Republik gilt als Vorreiter für Demokratie in Zentralasien. Aber bis heute hat sie keine solide wirtschaftliche Basis und starke Korruption zeigt sich in allen Bereichen des täglichen Lebens.
Kirgisistan ist ein kleines Land mit seinen 6 Millionen Einwohnern. Etwa die Hälfte von ihnen lebt in den bis zu 7000 Meter hohen Bergen, die den größten Teil des Landes bedecken. Im Sommer, wenn die Temperaturen in der Hauptstadt auf über 40 Grad Celsius steigen, leuchten die weißen Gletscher des Tianshan-Gebirges vor dem meist blauen Himmel.
Am Fuße der Berge liegt Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans. In Bischkek dröhnt der Autolärm, wie in allen großen Städten. Dazwischen mischt sich der Ruf des Muezzin. 80% der Kirgisen sind sunnitische Moslems, 8% russisch-orthodoxe Christen. Religion spielte hier keine große Rolle. Doch ihr Einfluss wächst, wie auch anderswo in Zentralasien.
Alexander, dieses Pseudonym hat er sich ausgesucht, lebt in Bischkek. Seine Vorfahren kommen aus der Ukraine und aus Russland, aber er ist in Bischkek geboren und aufgewachsen. An der Seidenstraße, jener Handelsroute, die der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen im 19. Jahrhundert erstmals so genannt hat.
Hier verläuft die Straße nach Issyk-Kul. Die ist sehr wichtig, die geht nach China. Erst direkt nach Issyk-Kul und dann direkt weiter nach China. Die sowjetische Regierung hat die Straße gebaut, aber ein großer Teil wurde von einer chinesischen Firma neu gebaut oder mit chinesischem Kapital. Dieser Teil geht bis Balakchi.
Viele Wagen brausen vorbei, meist ältere Modelle. Dazwischen rostige, türkisfarbene Kleinlaster aus der Sowjetzeit und blanke, schwarze Limousinen. Sie gehören denen, die auf die neue Seidenstraße warten. Von Bischkek über Issyk-Kul nach China verlief auch eine der Routen der alten Seidenstraße. An einer Straßenecke, direkt auf der alten Seidenstraße in Bischkek, steht ein Händler mit Kisten und verkauft Äpfel. Er kommt aus Issyk-Kul.
Ja, klar. Alle in Issyk-Kul wissen das, dass hier die alte Seidenstraße war.
Wo heute die Wagen über asphaltierte Straßen rasen, zogen schon in der Antike die Karawanen von China bis nach Europa. Mit Pferden in den Bergen und in den kühlen Regionen, mit Kamelen durch die ausgedehnten Wüsten Zentralasiens.
Eine Blüte erlebte die Seidenstraße im Mittelalter, erzählt Sascha. Er hat Geschichte studiert. Jetzt ist er arbeitslos, wie viele junge Kirgisen.
Die Seidenstraße in Bischkek und der Chui-Ebene gibt es ungefähr seit dem Jahr 800. Auf der Route gab es viele Städte und Karawansereien und 17 Handelszentren. Dort war es sicher. Man stellte seine Waren aus und handelte. Auch Nürnberg war angeschlossen. Es war das europäische Zentrum. Aus China kamen Keramik und Seide, aus Europa kamen Glas, Pferde und Edelmetalle nach China. Bezahlt wurde mit byzantinischen Münzen. Eine Karawane hatte 100 bis 150 Reisende. Eine Tour von Ost nach West oder umgekehrt dauerte etwa 3 bis 4 Monate.
Heute fahren Frachtzüge von Urumqi, China, bis Duisburg in nur 12 Tagen. Die meisten Menschen in Bischkek kennen die Geschichte der alten Seidenstraße. Und sie beobachten das Wachsen der neuen Seidenstraße. Hoffnungen verknüpfen sich mit ihr, aber auch viel Skepsis.
One Belt, One Road nennen die Chinesen ihre Strategie. Region für Region bieten sie den Zielländern langfristige Kredite zu günstigen Zinsen für Infrastrukturprojekte an. Der Bau erfolgt nach den Regeln der Kreditgeber und mit ihren Arbeitern. Ganze Bautrupps aus China sind in Zentralasien unterwegs, bauen Straßen und Brücken, aber bleiben für die einheimische Bevölkerung fast unsichtbar, weil sie an den Baustellen leben und in eigenen Unterkünften übernachten.
Wo gute Straßen sind, lässt es sich leichter handeln. Eine Straße von der Grenze Chinas zur kirgisischen Hauptstadt Bischkek gibt es zwar schon lange, aber seit sie mit Krediten aus China ausgebaut wurde, ist der Handel rund um Bischkek aufgeblüht. Auf zahlreichen Märkten bieten Händler viele Artikel aus China, aber auch Waren aus anderen Ländern an. Beliebt sind Brot, heimisches Obst und Gemüse. Jede Region hat ihre eigenen Sorten. Vieles kommt aus dem fruchtbaren Ferghana-Tal, wo fast alles gut wächst. Ein Händler aus Osh erklärt:
Diese Aprikosen kommen aus dem Iran. Hier sind welche aus Bukhara und das sind getrocknete Aprikosen mit Schokolade. Probieren Sie gern.
Niemand weiß genau, wie viele chinesische Händler in Kirgisistan arbeiten. Aber alle wissen, dass es viele sind. Besonders viele arbeiten auf dem Dordoi-Markt im Norden der Hauptstadt, wo tausende Händler Waren an- und verkaufen. Seine geografische Lage, nur 12 Kilometer vom Grenzübergang Korday nach Kasachstan entfernt, macht ihn zum Magneten für die ganze Region. Sowohl für den Reexport chinesischer als auch für den Verkauf kirgisischer Waren.
Geschätzte 30.000 selbstständige Beschäftigte, Groß- und Einzelhändler sowie deren Angestellte arbeiten auf dem Dordoi-Bazar im Verkauf und Weiterverkauf von Kleidung, Schuhen, Stoffen, Haushaltswaren, Baustoffen und Lebensmitteln und machen teilweise beträchtliche Gewinne.
Die vielen Waren aus China sehen viele Kirgisen kritisch, so auch Alexander. Mitten in Bischkek, in einem Handelszentrum mit vielen kleinen Händlern, sieht er sich um.
Welcome. Everywhere is this China products.
Ich brauche eine Lampe für mein Haus. Welche ist die beste?
Die ist besonders hell, die leuchtet 8 Stunden. Es gibt ein Kabel dazu.
Was kostet die?
2000 Sum.
Einige Meter weiter gibt es Tee zu kaufen. Blechdosen und große Gläser stapeln sich an den Wänden und auf den Regalen, die bis an die Decke reichen. Außer Tee gibt es auch viele Sorten Reis, Teegeschirr, Tütensuppen und Sojasoßen.
Im selben Laden steht der Inhaber vor über 20 unterschiedlichen Sojasoßen. Die einen sind für Kirgisen, erklärt er, die anderen für den chinesischen Geschmack und noch andere für den europäischen.
Die Waren kommen aus Hongkong und gehen nach Amsterdam. Da sind viele Chinesen, die kaufen chinesische Lebensmittel über die Supermärkte in Chinatown.
Er geht an den vielen Sojasoßen entlang, mit chinesischen und europäischen Schriften, große und kleine, in Glas und in Plastikflaschen.
Vor ein paar Jahren habe ich in Belgien studiert, in Antwerpen. Ich kenne Chinatown, ich kenne Europa. Diese Soße mögen die Europäer, die kommt aus Kanton. Die Menschen hier, die mögen lieber diese andere Soße. Auch beim Essig. Die Leute dort in Europa essen den nicht. Die mögen die Süß-Sauer-Soße. Und hier in Bischkek essen sie gerne stark gewürzt.
Im selben Gebäude, eine Etage höher, gibt es Fernseher, Reiskocher, Haushaltswaren und Spielsachen. Die schrill bunten Farben der Kunststoffe leuchten rot, grün und gelb, schon von Weitem. Alexander sieht sich um und prüft das Material einiger Stücke. Dann spricht er die Verkäuferin an.
Wissen Sie, dass die Sachen gefährlich sind? Haben Sie Zertifikate?
Nein, die haben wir nicht.
Aber wie können Sie wissen, dass die Sachen ungefährlich sind?
Weil meine Tochter auch mit allen Sachen spielt. Die spielt mit allen Sachen. Sie hat sogar Allergien, aber sie kann mit allen Sachen spielen und das macht ihr nichts aus.
Die Verkäuferin hält die Bedenken für völlig überflüssig. Schadstoffe sind für sie kein Thema. In ihrem Laden gibt es fast nur Spielsachen aus China. Die Spielsachen leuchten und blinken und das macht Kindern Freude, gibt sie zu verstehen.
Jamila, die Mitglied einer Nichtregierungsorganisation ist und auch nicht möchte, dass ihr richtiger Name genannt wird, ist ebenfalls skeptisch. Immer mehr Firmen und Fabriken aus China kommen nach Kirgisistan, weiß sie.
Für mich ist die Umweltpolitik wichtig hier in unserer Region. Und wenn wir die Umweltpolitik von China sehen, dann haben wir Angst. Früher wollte China vor allem wirtschaftliches Wachstum, aber das war in der Vergangenheit. Jetzt verfolgt China eine andere Politik. Jetzt wollen sie neue Technologien und ein Drittel ihres Landes soll Wald sein.
Gegen diese Politik gäbe es erst einmal wenig einzuwenden, sagt Jamila. Aber sie hat erfahren, dass veraltete chinesische Fabriken in Kirgisistan aufgebaut werden. 42 Fabriken aus China sollen bald kommen.
Die Chinesen wollen eine neue Technologie, die wollen eine neue Zukunft. Aber was geschieht dann mit uns? Dass wir die Fabriken bekommen, sei wichtig für unseren Arbeitsmarkt, heißt es. Aber wir wollen nicht in der Vergangenheit leben mit Chinas veralteter Technologie. Davor haben wir große Angst.
Sie verweist auf das Beispiel der Papierfabrik, die in Tokmok, einer Stadt östlich von Bischkek an der Grenze zu Kasachstan, gerade gebaut wurde. Sie wurde von den Chinesen geplant und mit den regionalen Behörden besprochen, allerdings hinter verschlossenen Türen. Die chinesischen Firmen wollten keine Öffentlichkeit, berichtet sie. Zwar gibt es in Kirgisistan Standards und Gesetze, die den Zugang zu Informationen garantieren und Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten vorsehen. Aber wegen der Korruption werde das oft nicht eingehalten. Und für die Firmen aus China sind sie oft kein Thema.
Europäer, die USA und Kanada bringen ihre Experten und Standards mit, die denen in Kirgisistan entsprechen. Firmen aus China aber haben andere Standards.
Dazu kommt, wo die Chinesen etwas Neues bauen, bleiben sie unter sich. Sie haben wenig oder gar keinen Kontakt zur örtlichen Bevölkerung. Aber die Folgen ihrer Anwesenheit sind sichtbar.
So beklagen viele Kirgisen, dass es kaum noch Esel gibt. Sie führen es darauf zurück, dass Chinesen, anders als sie selbst, Esel essen. Wahrheit oder Legende, Tatsache ist, dass es kaum noch Esel gibt in Kirgisistan, dafür aber immer mehr Autos, die in den bergigen Regionen nicht immer hilfreich sind.
Viele Kirgisen haben das Gefühl, nicht kontrollieren zu können, was da aus China in ihr Land kommt. Dazu passt auch ein Vorfall, der vor einiger Zeit Aufsehen erregte. Es gab einen Unfall mit einem LKW aus China, der Kühlschränke nach Kirgisistan bringen sollte. Als die Polizei kam, fand sie außer den Kühlschränken auf dem Laster in jedem Kühlschrank einen Chinesen, der illegal einwandern wollte.
Thank you.
Nicht ganz so kritisch beurteilt Genghis die Entwicklung. Er ist Experte für die Entwicklung der Infrastruktur von Kirgisistan. Er sieht durchaus positive Seiten an dem Engagement Chinas in Zentralasien und an der Seidenstraße.
Was die Eisenbahn angeht und die Kredite aus China, muss man sehen, dass es notwendig ist. Da gibt es wirtschaftliche Vereinbarungen. Sie geben uns Kredite und dafür arbeiten wir dann zusammen. Unser Land nimmt sozusagen ein privates Darlehen. Das ist zum größten Teil für Infrastrukturprojekte. Ob wir in der Zukunft in der Lage sein werden, die Schulden zu bezahlen, das ist allerdings eine große Frage. Weil Straßen verschleißen, müssen sie ständig ja repariert werden. Dass wir die notwendigen wirtschaftlichen Erträge durch die Benutzung dieser Straße erhalten und dass wir in Zukunft in der Lage sein werden, die Instandhaltungskosten zu decken, das können wir nur hoffen.
Die Hälfte aller Investitionen in Kirgisistan kamen in den letzten Jahren aus China. Aber verlässliche Zahlen gibt es nicht.
Merim ist eine unabhängige Wirtschaftsexpertin. Sie unterrichtet an der Adam-Universität in Bischkek und hat einen Blick weit über die Region hinaus. Das Konzept der neuen Seidenstraße sieht sie so.
Wenn man ansieht, was im 8., 9., 10. Jahrhundert war, dann ist jetzt vieles anders. Aber auch heute haben wir keinen Zugang zum Meer oder Ozean und unsere Infrastruktur ist schwach. Die Seidenstraße damals war effektiv. Ob sie den Interessen von Kirgisistan gedient hat, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir die gesamte Situation heute ansehen, dann hätte sie ein großes Plus. Die Öffnung, die Globalisierung, die Integration bedeutet, dass wir uns öffnen müssen. Kirgisistan scheint mehr oder weniger das liberalste Land in Zentralasien. Wir haben keinen Protektionismus, wir wollen offen sein und wir wollen gute Beziehungen zu anderen Ländern haben.
Die neue Seidenstraße solle kein Hindernis für die gleichzeitige Kooperation mit Russland in der Eurasischen Union sein und auch die Zusammenarbeit mit der EU müsse möglich sein. Da solle es einen Kompromiss geben. Schließlich gäbe es einen solchen Kompromiss auch beim Nachbarland Kasachstan, das zwar ein Mitglied der Eurasischen Union ist, darüber hinaus aber auch mit der EU enge Kontakte pflegt. Und noch etwas ist ihr wichtig.
Mir scheint, dass bei der Seidenstraße die regionalen Besonderheiten und die Mentalitäten beachtet werden müssen, aber wenn wir alle gleichberechtigt sind, dann hat das Vorteile. Wenn einer beginnt, Verträge zu diktieren oder ungünstige Bedingungen stellt, dann hat das keine gute Wirkung. China ist ein großes Land und seine Vorteile sind nicht immer auch unsere. Wir werden eine bessere und effektivere Zusammenarbeit haben, auch mit Russland und mit Europa, wenn alle Länder entlang der Seidenstraße gleich behandelt werden.
Wenn die Stimmen der kleinen Staaten gehört würden und auch die Kritiker des Projekts ernst genommen würden, könne die neue Seidenstraße ein Erfolg werden, sagt die Wirtschaftsexpertin. Der Handel könnte blühen. Die vielen Migranten, die jetzt im Ausland Arbeit suchen, hätten bessere Chancen auf Jobs im eigenen Land. Wichtige Themen der Region wie Drogenhandel, Menschenhandel und Kriminalität könnten durch Zusammenarbeit entlang der Seidenstraße leichter gelöst werden. Stabilität und Sicherheit in der Region würden gestärkt, zum Wohle aller. Dann, meint Merim, werde die Seidenstraße nützlich sein. So nützlich, wie sie es früher war.
In der Reihe Das Forum hörten Sie an der neuen Seidenstraße, wie die Menschen in Kirgisistan Chinas Prestigeprojekt erleben. Eine Sendung von Birgit Wetzel, Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.